noch ein bisschen erkältet. Deswegen bestimmt brauche ich ein paar Mal eine Pause nehmen, um Wasser zu trinken. Genau, guten Morgen. Guten Morgen. Oh, jetzt seid ihr wach. Ja, super. Erstmal will ich einfach sagen, wie ich unsere Gemeinde liebe. Ich liebe die lokale Kirche. Ich bin so dankbar zu Gott, dass wir hier vor 3 Jahren umgezogen sind. Und ich merke immer wieder, wie Gott hat uns hierher geführt. Und wie froh ich bin, einfach ein Teil hier, also hier ein Teil zu sein. Und ich habe auch Johannes gesagt, eigentlich, als wenn wir nicht eine Pastorenfamilie sein würden, würde ich hier trotzdem kommen. Weil es gibt so viele tolle Menschen und auch für mich persönlich so viele tolle Freundschaften entstanden. Und ich bin einfach echt dankbar. Und genau, wollte einfach das weiter euch sagen. Genau, jetzt. Also ich werde kurz beten und dann kann ich anfangen. Herr, ich danke dir für deine Gemeinde, deine Kirche, dass du sie baust. Ich danke dir für jede Person, das hier ist, Jesus. Und Herr, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Herr, wir öffnen unser Herzen, unsere Ohren, Jesus, dass wir einfach dich hören können, Jesus. Und ja, dass du mir einfach hilfst, das Wort, deine Gedanken weiterzubringen. Amen. Also seit letztes Jahr, im September, bin ich am Psalm 73 hängen geblieben. Für die, die es nicht wissen, um diese Zeit ist mir angefangen nicht gut zu gehen und es hat sich sehr lang dann hingezogen. Also ich fühle mich viel besser, es ist noch nicht 100%, aber ich bete und hoffe, dass irgendwann, dann kann ich sagen, 100% alles besser. Und, aber ich kam zu einem Punkt, wo ich zum Herrn betete und sagte, Herr, ich brauche irgendwie ein Wort oder ein Bibelvers, wo ich mich daran festhalten kann. Und so irgendwie bin ich daran auf Psalm 73 gekommen und es hat wirklich mein Herz ergriffen und ich wollte es immer wieder lesen und ich habe diesen Psalm fast jeden Tag gelesen und manchmal am Anfang, weißt du, wenn du was in der Bibel liest, du hast keine Ahnung, also du liest das, aber du verstehst noch nicht, was das bedeutet oder was Gott wird dir sagen und am Anfang habe ich noch wirklich, nicht wirklich verstanden, was ich da gelesen habe, aber ich habe gemerkt, wie es etwas in mein Herz getan hat. Und so mehr ich es gelesen habe und gebetet habe, merkte ich, wie Gottes Wort Kraft hat. Und heute will ich einfach mit euch durch den Psalm gehen und weitergeben, was es in meinem Herz ausgelöst hat. Und Asaf, der diesen Psalm geschrieben hat, er war ein begabter Musiker und Sänger. Also und in diesem Psalm, Asaf war sehr verwirrt, warum die Ungläubigen so ein schönes Leben hatten. Also es aussah, vom Außen aussah, dass sie der Unliebte, er hatte ein Herz, ein sorgloses Leben hatten. Und wenn er der Gott diente und liebte, er hatte ein Herz, ein Leben zu leben, das Gott gefällt, meinte er, dass sein Leben irgendwie doch schwer ist und er fand das unfair. Aber er hat uns auch in diesem Psalm gezeigt, wie er rauskam, wie er eine neue Offenbarung von Gott bekommen hat und es hat sein Herz wieder gestärkt. Und lassen Sie erste Versen lesen. Ein Psalm Asafs, ganz sicher, ist Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber allen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße waren ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Fand das ein bisschen lustig. Aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit. Ihre Worte, von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Und hier Asaf zeigt sehr viele Emotionen und Gefühle. Er konnte nicht verstehen, warum die Menschen, die mit Gott überhaupt nichts zu tun wollen oder haben wollen, so ein gutes Leben haben. Er konnte nicht verstehen, warum, was von außen aussah, warum sie keine Schwierigkeiten gehabt haben. Sie hatten Gesundheit, sie hatten Geld. Sie haben Reichtum, sie haben so viel zum Essen, du kannst auch körperlich sehen. Sie müssen nicht schwer arbeiten. Und sie haben alle diese wundervollen Sachen, obwohl ihre Herzen so weit von, von Gott weg waren. Und sie hatten eigentlich kein Bedürfnis nach Gott. Und seine Gedanken war so, wie kann Gott es ihnen erlauben, dass sie so ein gutes Leben haben? Eigentlich bist du der Gott, der liebt, seine Kinder zu segnen. Also eigentlich habe ich das verdient. Und was ich über den Psalmen gelernt habe, ist, dass die Psalmen oftmals das Herz offenbaren. Sie zeigen die tiefen Gedanken, sie zeigen die ehrlichen Motiven, sie zeigen die Emotionen und die Krise, die das Herz erlebt. Und manchmal, wenn du die Psalmen liest, du denkst, boah, wie kann das doch in der Bibel stehen? Also manchmal denkst du, du übertreibst das voll, der Psalm schreibt. Aber ja, Gott sieht es und er rennt nicht weg. Und als ich diesen Psalm das erste Mal gelesen habe, war ich allein abends zu Hause. Und die Kinder waren ins Bett, Johannes war unterwegs und wie ich gesagt, mir ging gesundheitlich nicht gut. Und als ich die ersten Versen gelesen hatte, sagte ich wirklich so laut, ja Herr, also warum? Ich merkte, wie sauer ich war und innen habe ich nicht weitergelesen, ich konnte nicht mehr. Aber ich konnte mich sofort mit Asaf identifizieren. Mir ging es nicht gesundheitlich nicht gut und das hat auch seelisch an meine Grenzen mich gebracht. Und ich merkte, wie ich die gleiche Gedanke hatte. Ich dachte, Herr, ich diene dir. Solltest du nicht schauen, dass es mir gut geht? Ich glaube an dich. Und dann, weißt du, dann kommen viele andere Sachen hoch. Weißt du, die hat viel, viel mehr Kinder als ich. Und sie ist total sowas von fit. Und ich habe noch ein weniger. Und ich bin hier irgendwie nicht fit. Und dann denkst du, alles ist so teuer. Und die gehen dreimal im Urlaub. Und dann, weißt du, alle diese Sachen, du wirst dann konfrontiert dann mit deinem Frust. Und ja, und ich saß da und ich konnte nicht diese Psalm weiterlesen. Und dann einige Tage später, weil irgendwie hat es doch mein Herz irgendwie berührt und ich wollte es einfach weiterlesen. Und dann hat es weitergelesen. Und dann lesen wir Versen 12 bis 14. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zu Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Und hier sehen wir, was Asaf stört, was ihn so sauer macht. Sein Leben geht in dem Moment nicht gut im Vergleich zu den anderen, die weniger moralisch sind als er. Er fragt da, war es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Also alles, was ich vor Gott gemacht habe, hat es sich wirklich gelohnt, ein heiliges Leben zu leben, hat mir viel wunderbare Sachen gekostet. Ich konnte auch diese Sachen, also die Sachen, die erste Versen auch genießen, wenn ich so lebe, wie sie leben. Vielleicht, was ich glaube über Gott, ist überhaupt nicht wahr. Und kennt ihr auch diese Gedanken? Also es gibt viele gute Beispiele. Ich habe zum Beispiel, ich gebe monatlich den Herrn. Ich gebe mehr, als der neben mir sitzt. Und ich weiß, dass er weniger gibt als ich. Aber irgendwie geht es mir doch finanziell nicht gut. Herr, ich verstehe das nicht. Oder ich erinnere mich, als ich so Single war, in meine so 16. Und weißt du, ich bin auch in der Kirche aufgewachsen. Die haben echt einen Wert für weitergebracht, reinzuleben. Und besonders meine Freunde in die Schule, weißt du, für mich war ein Wert, keinen Sex für die Ehe zu haben. Und alle in die Schule haben gesagt, oh ja, du musst nicht so religiös sein. Und dann manchmal dachte ich, ja, vielleicht kriege ich doch niemanden. Also irgendwie sagen sie, die alle haben jemanden und ich nicht. Ist das wirklich für umsonst, was ich hier mache und denke? Und seine Situation war, dass er nicht verstehen konnte, warum die Ungläubigen so ein schönes Leben hatten und warum er als Gläubiger das nicht erlebt. Und vielleicht, wir erleben auch verschiedene Situationen, nicht so genau wie seines, aber wir haben auch die gleichen Fragen, die gleichen Zweifel, Momente, wo wir fragen, alles, was ich hier mache, wofür? Er gibt dir auch hier zu, warum er ein reines und heiliges Leben gelebt hat. Also wenn wir was tun und denken, dass es für umsonst ist, bedeutet der Motiv, warum wir überhaupt es machen, hat sich nicht erfüllt. Und seine Gehorsamkeit war nicht Gott zu gefallen, sondern eher, um Gott dazu zu bringen, ihm zu gefallen. Ich diene dir, wenn nur X passiert, dann ist X das, was wir lieben und Gott ist der Apparat, um es zu kriegen. Und langsam erkennt das. Also wir haben so einen Spruch in Englisch, ich habe das versucht zu übersetzen. Also wenn jemand ein Stück Kuchen hat, die wir nicht haben, sehen wir, was wir nicht haben. Oder ist das nicht wahr? Manchmal, wenn jemand was hat, das wir wollen, wir sehen das sofort. Weil wir sind so fixiert auf das. Aber wenn du den großen Stück Kuchen hast als der andere, es würde uns bestimmt nicht jucken. Also man merkt dann nicht. Also irgendwie stört mich nicht. Und ich habe da aufgehört zu lesen, weil ich wusste nicht, wie ich mit meinen Gefühlen gegenüber Gott umgehen soll. Interessanterweise, kurze Zeit später habe ich einen Termin mit meiner Therapeutin gehabt und wir haben über Gefühle gesprochen. Und ich dachte, dass ich bin echt gut, also ich kann echt gut mit meinen Gefühlen umgehen, aber ich war echt falsch. Also ich habe auch gemerkt, oh je. Und alle von uns haben Gefühle, auch ihr lieber Männer. Also... Also ich erinnere mich, als wir geheiratet haben, was ich bin auch so, wie fühlst du dich und oh, was bewegt dich und was denkst du? Immer als ich ihn gefragt habe, Johannes, was fühlst du? Nix. Und was denkst du? Auch nix. Also so, und ich dachte, okay, also oh, das war immer so unmöglich, weil wir können nie so wirklich in ein tiefes Gespräch gehen, weil wir Frauen, wir lieben diese tiefen Gespräche und oh, also 9 Jahre später ist es viel besser geworden, aber manchmal antworten wir auch immer nichts. Also genau. Also wir haben Emotionen und wir haben Geschichte mit Situationen, die uns geprägt haben oder auch im Moment, aber wir erleben auch Emotionen und Gefühle tagsüber. Und wir spüren Traurigkeit, Wut, Eifersucht, Zweifel, Trauer. Wir vergleichen uns. Wir haben große Traumas, wir haben kleine Traumas. Und ich habe was sehr Interessantes gehört, und zwar, dass Menschen auf 2 verschiedene Arten mit ihren Gefühlen umgehen. Die erste ist die religiöse Art. So, wir ignorieren, was in unserem Inneren, unserem Herzen los ist. Wir sagen, nein, nein, ich bin nicht sauer. Also alles ist gut, ist nicht schlimm. Manchmal sind die, und manchmal, oder wir wollen auch die Gefühle nicht anerkennen. Und manchmal sind die Emotionen zu unbequem, weil wenn ich mich damit beschäftige, muss ich ja dann etwas tun. Und wir wollen uns halt stark zeigen. Und der zweite Weg ist die säkulare Art. Was ich fühle, ist, wer ich wirklich bin. Ich fühle es und es ist wahr. Also es gibt nicht, was ich dagegen machen kann. Also ich will den nicht vergeben, ich bin bitter, ich will nicht. Mir juckt's nicht. Ich bin so halt, so ist das. Und beide diesen Arten, wenn eine von diesen Arten unser Lebensstil ist, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, eigentlich endet das immer in einer Katastrophe. Entweder körperlich merkt das unser Körper, oder auch emotionell. Und ich habe das erlebt jetzt in die auch letzte Zeit. Ich habe eigentlich gemerkt, es war mehr auf die religiöse Art, einfach reingestopft. Und ich merkte, wie der Körper hat sich gemeldet. Hallo? Hallo? Etwas stimmt hier nicht. Und genau, Gott sei Dank mit meiner Therapeutin ich konnte dann einen Weg finden, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen. Und mache das immer noch. Ich glaube, ich werde das mein ganzes Leben machen. Aber der Bibel hat einen anderen Weg, eine andere Art. Und hier macht Asaf macht keine von diesen beiden Arten. Es ist keine Diskussion von Gefühlen oder eine Verleugnung von Gefühlen. Er betet seine Gefühle durch. Er bringt dem zu den Herrn. Und in Versen 15 bis 20, ich glaube, da ist eine andere Übersetzung, deswegen es tut mir leid. Ich habe das erst heute Morgen gemerkt. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich, solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigem Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Blick verschwinden, sobald du dich zu Gericht erhebst. Und am Anfang schreibt Asaf, dass er wäre zu Fall gekommen, weil er sah, wie gut die ohne Gott leben. Das war der Grund, warum er fast dachte, ich weiß es nicht, ob ich wirklich mit Gott unterwegs sein will. Und hier zeigt er uns in diesem Vers, in Vers 17, seinen Wendepunkt und wie er sich von der Krise erholt. Und Asaf war ein Musiker und er war ein begabter Sänger. Er war von König David eingesetzt. Du kannst auch seine Aufgaben in 1. Chroniker lesen. Und viele kannten ihn. Und mit solchen Zweifel und Wut war er sehr weise. Er hat nicht einfach seine Gefühle zu jedem herumgeworfen. Er realisiert hier, dass wenn er alles, was er denkt, einfach weitergibt, würde er die Kinder Gottes verraten und die nächste Generation beeinflussen. Er wollte nicht den Glauben von anderen untergraben, wo sie an Gott verzweifeln würden und alles, was er ist und gemacht hat, in Frage stellen. Und er wusste einfach, was für einen Einfluss er hatte. Und natürlich, es gibt eine Platz, wo wir unsere Gefühle einfach teilen können. Aber hier, er wusste, dass so eine Art, seine Gefühle zu teilen, war nicht gut oder war falsch, war nicht weise. Und in Vers 17 steht, schließlich ging ich in den Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Was für eine wunderbare Wurst. Das ist der Vers, der hat mich echt berührt. Das ist ein Wendepunkt. Die ganze Zeit hat er versucht, mit seinen Gedanken zu verstehen, irgendwie mit seinem eigenen Sinn irgendwie zu verstehen. Und dann geht er ins Gotteshaus. Er geht in die Gegenwart Gottes. Er war in einem Ort der Anbetung. Und in diesem Ort waren seine Gedanken mit Gottes Gegenwart konfrontiert. Und da war der Moment, wo er nicht die Antwort bekommen hat. Aber er erkannte der Wurzel seines Herzens, aber auch er hatte eine Begegnung mit Gott und eine neue Perspektive. Hier würde sein Glaube wieder erneut. Und da er empfing diese neue Perspektive. Also das Leben, er beschreibt da, das Leben ist wie ein Traum. Es fühlt sich echt an, aber dann wacht man auf und realisiert, dass es vorbei ist. Kennt ihr das auch, so schreckliche Träume? Wenn du wachst, auch du denkst, oh Gott sei Dank, das ist nicht echt. Also ich hatte manchmal so Träume gehabt, wo ich bin so froh, dass sie nicht echt sind und ich bin noch immer da und ich fasse mich an, alles ist gut. Und das sagt er, das Leben ist wie ein Traum. Wenn Menschen diese Sachen wie Geld und Reichtum und Positionen und Titeln haben und berühmt sind, aber auch ohne Gott leben, ist das nicht die wahre Realität. Alle diese Sachen werden vergehen und alles, was Gott ehrt, wird bleiben. Und diejenigen, die Gott mit ihrem Leben geehrt haben, wird er sie in der Ewigkeit ehren. Und die ihm treu sind, werden am Ende mit ihm sein. Und alles das, diese neue Perspektive, passiert in der Gegenwart Gottes. Er geht in Gottes Haus, einen Ort, wo Gott angebetet wird. Und im Alten Testament war das Heiligtum, wo die Bundeslade, ich muss immer aufpassen, nicht, dass ich klinge Bundesland, wo die Bundeslade war und Gottes Gegenwart war. Und heute ist Gottes Gegenwart Leben in seinen Kindern. Wenn wir von Gott neu von oben geboren werden, dann lebt Gottes Gegenwart in uns. Und gleichzeitig, wie in 1. Petrus da steht, sind wir lebendige Steine. Wenn wir uns versammeln, bilden wir einen gemeinsamen Tempel, wo Gott gegenwärtig ist. Wenn wir zusammenkommen, wie heute Morgen, bauen wir ein Heiligtum, einen Tempel, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und das Heiligtum ist also das Ort, wo Gottes Wahrheit gesagt wird, wo Gottes Macht und seine Herrlichkeit ist. Es war das Heiligtum, das Asaf Gottes Wahrheit offenbarte. Vers 21 bis 23. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzerrte, da war ich dumm wie ein Stück Weh. Also das fand ich echt lustig. Ich hatte nichts begriffen. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Also bevor du mir das offenbart hast, merkte ich nicht, wie verzweifelt ich war. Ich dachte durch meinen Zweifel und Wut, dass du nicht gut zu mir bist, dass ein Leben mit alles, was die anderen haben, besser ist als mein Leben mit dir. Und in meinen Zweifel und meinen Wut und Sünde trotzdem, du bist bei mir geblieben. Ich sehe es jetzt. Vielleicht hält sie ihr Geld, ihr Reichtum, ihre Gesundheit, ihren Ruhm Aber du, Herr, du hältst mich in deiner Hand. Du selbst bist meine größte Hoffnung. Vers 24. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Du führst mich, Jesus. Am Ende ist mein Platz bei dir. Mein Platz ist sicher. Diese Erde wird vergehen, aber ich werde immer bei dir sein. Wer erkennt das? Wer Gott wirklich ist? Vers 25 und 26. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeutet Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Schluck Wasser. Und ja, vielleicht haben sie ihre schöne Sachen, ihre Komforte, wo ich auch manchmal neidisch bin, wo vielleicht die ein bisschen ein leichtes Leben haben wie ich. Vielleicht nehmen sie doch dreimal im Jahr Urlaub. Halleluja, cool, wir feiern das. Weißt du, wir sind froh für den und wir wollen ein reines Herz bleiben und ich will dich vertrauen, Herr. Am Ende aber was sind diese Sachen, wenn ich dich nicht Gott habe? Wenn ich nicht Gott einen Gott habe? Wenn ich dich habe, ich weiß, dass ich alle habe, dass du meine Kraft bist, wenn ich keine habe. Die anderen, die ohne dich leben wollen, am Ende haben nichts. Aber ich habe der größte Schatz. Du bist das einzige Erbe, das wirklich zählt. Und was dem Himmel zu Himmel ausmacht, ist, dass du da bist. Versen 27 bis 28. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Und diese Psalm, es hat mein Herz so berührt, als ich gelesen habe, wie Gott sein Herz wieder in seine Gegenwart gestärkt habe, realisierte ich manchmal, wie ich oft in verschiedenen Situationen und auch was mein Herz gefühlt hat, falsch angegangen bin. Aber besonders war, was ich im Moment erlebte, somit gesundheitlich und auch, dass es mir seelisch an Grenzen gebracht hat. Und ich habe mir dann mit mir selbst ausgemacht, dass ich jeden Tag diesen Psalm lesen würde und in Gottes Gegenwart sein. Und ich habe meine Gefühle und meine Gedanken durchgebetet, so wie er. Einfach mit dem Herrn das einfach geteilt. Und es ging so die ersten Tage, ehrlich gesagt, ich hatte keine neue Perspektive am Anfang gehabt. Aber ich kam trotzdem, ich habe trotzdem gelesen. Und ich wusste einfach, ich sollte dranbleiben. Ich wusste es einfach. Und langsam merkte ich, wie durch sein Wort und durch das Gebet Gott stärkt mein Herz. Ich hatte manchmal das Gefühl, wie der Heilige Geist bestimmte Gedanken oder Sätze, die ich betete, beleuchtete. Es war wie ein Durchberatung, so wie eine therapeutische Session, wo ich mich dann fragte, warum denke ich das? Welche Wurzel steckt hinter das und dieses Gefühl? Und mehr konnte ich dann erfahren und merken, wie realer die Versen 23 bis 26 lebendig in meinem Herz waren. Dass wenn ich Gott habe, gibt er mir alles, was ich brauche, für hier und jetzt. Egal, ob ich wenig habe, ob ich viel habe, oder ich reich oder arm bin oder fit oder nicht. Wenn ich mit ihm bin, Gott weiß, was ich brauche, um durchzukommen. Ich tue, was ich kann, mein Teil, um mich gesundheitlich zu kümmern. Also Gott kann das leider nicht für uns machen. Aber ich wusste, dass Gott wird seinen Teil als Gott zu sein tun. Eigentlich macht er das echt gut. Aber auch hatte ich diese ewige Perspektive, dass wir durch diese Erde durchreisen, obwohl wir leben noch hier und jetzt. Es gibt zwei gute Nachrichten. Jesus ist mit uns jetzt und dieses Leben hier ist nicht für immer. Und wir haben ein ewiges Zuhause und werden mit ihm für immer sein. Und ich wollte euch einfach fragen, was bewegt euch? Was bewegt dich zurzeit? Was frustriert dich? Womit kommst du nicht klar? Wo bist du neidisch? Oder manchmal wissen wir gar nicht. Also manchmal einfach ist es sauer und man weiß halt nicht. Jeder sagt, hey, was ist mit dir los? Ich weiß nicht. Manchmal, man weiß einfach nicht, was ist los. Aber heute kannst du diese Punkte zu den Herrn bringen. Und er wird dir begegnen und eine neue Perspektive geben. Und deine Perspektive wird sich verändern. Doch die Frage ist immer, gehen wir zu Gott und nehmen wir uns die Zeit dafür? Und oftmals ist es einfacher, ist es auch nicht falsch, also zu einem Freund zu rennen und das glaube, das gehört dazu. Aber gehen wir zu dem Herrn mit diesen Sachen? Teilen wir unser Herz mit ihm? Geben wir ihm eine Chance, unsere Perspektive zu ändern? Und Peter und Hand, ich hoffe, das ist okay, dass ich mache. Ein bisschen spontan. Ich wollte gerne, dass ihr das Lied singt, das ganz am Ende, das ihr gesungen habt, das letzte Lied. Das wäre echt toll. Und ich will, also während die spielen und singen, dass wir einfach einen Moment Zeit nehmen, um uns diese Fragen zu fragen. Was bewegt mich im Moment? Was frustriert mich im Moment? Womit komme ich einfach nicht klar? Und ich weiß, ich bin mir sicher, dass Gott will dich heute begegnen. Er will dir eine neue Perspektive geben. In seiner Gegenwart ist immer eine Chance, dass er was macht. Herr, ich danke dir, dass du da bist, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Ich danke dir, Jesus, dass wir können zu dir mit allem kommen. Dass wir müssen uns nicht verstecken. Und Herr, ich danke dir, dass in deiner Gegenwart ist alles möglich. Herr, du siehst unser Herzen. Du siehst, wo wir frustriert sind, wo wir mit Sachen nicht klarkommen. Vielleicht noch in der Vergangenheit Geschichten, dass wir noch nicht durchgearbeitet haben. Vielleicht, wo wir nicht vergeben können, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du heute uns berührst und eine neue Perspektive schenkst, was auch immer das ist. Du bist so gut, in Gott zu sein. Und Gott, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir und deine Art und deine Wege vertrauen. Danke dir, Jesus.